Das geht um Nachhaltigkeit und meine, dieses Schlagwort, was gerne vom jetzigen Wirtschaftsminister immer gesagt hat, der Entfesselung. Also da muss man aufpassen, dass die Entfesselung nicht in die verkehrte Richtung geht halt. Also dass man bestimmten Sachen wegschauen will, sondern man muss auch bei bestimmten Sachen hinschauen, damit eine Akzeptanz auch hoch bleibt und die Leute nicht mit Fragen rausgehen und sagen, wurde denn da was Schlimmes verbrannt? Was kommt dabei raus? Solche Fragen stellen sich ja die Menschen mittlerweile zunehmend viel, viel stärker, als es früher getan haben.
Nah und direkt. Ein Podcast der WAZ, WP und NRZ.
Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nah und Direkt. Mein Name ist Jan Rekwig und diesmal geht es bei uns um Industrieskandale, ja, die hier mitten bei uns im Ruhrgebiet spielen. Raffinerieabfälle des Mineralölkonzerns Shell sind lange Zeit im großen Stil in Steag-Kohlekraftwerken verbrannt worden. Das NRW-Umweltministerium geht davon aus, dass alleine in Herne und Lünen über Jahre hinweg mehr als 150.000 Tonnen von diesem schwer belasteten Abfall eingesetzt wurden. Besonders betroffen waren die Mitarbeiter und Zugführer, ja, die für den Müll zuständig waren, denn sie wussten nach eigenen Aussagen nichts davon, dass es sich dabei um gefährlichen Müll handelt. Auch bei BP ist ein ähnliches Problem aufgetreten. Hier wurde zum Teil sogar Müll illegal abgelagert. Wie das alles passieren konnte und was das für Konsequenzen hat, darüber spreche ich mit dem Vize-Fraktionsvorsitzenden der SPD im Landtag Michael Hübner und dem WAZ-Wirtschaftsredakteur Ulf Meinke. Hallo zusammen.
Guten Morgen.
Hallo.
Ulf, du hast dich ja in den letzten Wochen und Monaten intensiver mit dem Thema beschäftigt. Was ist da jetzt eigentlich genau los?
Ja, du hast es angesprochen, wir reden ja über zwei große Komplexe, einmal Shell Steag beziehungsweise Shell und auch andere Unternehmen, die da betroffen waren, unter anderem ArcelorMittal, die Kokerei in Bottrop und auch bei RWE wurden Raffinerierückstände verbrannt. Und dann haben wir den zweiten Komplex, BP in Gelsenkirchen-Scholven und das anliegende Uniper-Kohlekraftwerk. Es ist ein ehemaliger Feber-Komplex, also das wurde auch mal alles so zusammengedacht, zusammengeplant. Die Fälle sind vergleichbar, aber sie sind auch unterschiedlich und das muss man sich mal genau angucken. Also aber der Ausgangspunkt ist, in der Raffinerie entstehen Rußrückstände in der Schwerölvergasung. Also in der Raffinerie werden ja Mineralölprodukte hergestellt, Kraftstoffe braucht man halt auch fürs Autofahren. Ist ja eine sinnvolle Sache, dass wir solche großen Industriestandorte haben in der Region. Aber da gibt es dann halt auch das Problem, dass Ruß anfällt und dann halt die Frage ist, was macht man damit? Bei der Entsorgung oder Weiterverarbeitung, man könnte es ja auch irgendwie sinnvoll einsetzen, sind aber Sachen schiefgelaufen. Also bei Shell ist das Material zum Beispiel in Kraftwerken verbrannt worden, die gar nicht dafür zugelassen waren, sagt die Umweltministerin Frau Heinen-Esser. Also sozusagen die falschen Anlagen dafür, weil man jetzt sagt, das ist Sondermüll, giftiger Abfall. Es wurde aber halt behandelt wie ein Regelbrennstoff. Und bei BP Uniper ist es so, da wird immer noch verbrannt im Kraftwerk Gelsenkirchen-Scholven. Da ist das Kraftwerk auch dafür zugelassen, aber da gab es in der Vergangenheit Probleme. Da hat man beispielsweise das Material in eine Tongrube einfach gekippt am Niederrhein in Schermbeck. Richtig. Und das wird auch immer noch aufbearbeitet, weil da gibt es jetzt Sorgen der Leute, die da wohnen, ums Grundwasser. Weil diese Materialien gehören halt einfach nicht in den Boden. Und es sind halt zwei ähnliche Sachen, wie gesagt, die Raffinerie, die Rußrückstände, die Frage, was macht man damit, aber halt in der Kette, was dann da passiert ist, einfach ja Versäumnisse.
Und das ist ein ganz besonderes Verfahren, die Schwerölvergasung, die eigentlich nur an drei Standorten in der Bundesrepublik Deutschland zum Einsatz kommt. Das ist schon Shell und das sind die beiden Standorte in Gelsenkirchen, in Hassel und in Gelsenkirchen-Horst. Dieses Verfahren ist sehr ertragreich, was ja auch gezeigt hat, dass BP die Anteile von der russischen Beteiligung zurückgekauft hat, um in Gelsenkirchen alleine die Herstellung von Mineralstoffen und Ölen auf den Weg zu bringen. Das ist schon ganz interessant, dass das ausgerechnet nur in Nordrhein-Westfalen so ist. Aber es entstehen immer, wie Herr Meinke gerade schon sagte, immer Reststoffe. Und der Umgang damit, wie mit diesen Reststoffen verfahren ist, das ist auch etwas, was ein bisschen vergleichbar ist, weil bei BP und Uniper das so ist, dass das mit Öl abgeschieden wird und die Stoffe, die dabei rauskommen, einen hohen Energiegehalt haben, wohingegen das bei Shell einen relativ geringen Energiegehalt vorhanden ist, einen ganz großen Wasseranteil. Und das Spannende ist eigentlich bei Shell, dass das als Petrolkoks eingestuft worden ist, als Regelbrennstoff, der zu einer Verbrennung hinzugeführt wird, der aber gar keinen hohen Energiegehalt hat, sodass man also eine Verbrennung verstärken kann oder die besser auslasten kann, sondern dass das eigentlich eine Belastung für die Verbrennung ist, aber durch die Einstufung als Regelbrennstoff Shell dafür Geld bekommt und es eben nicht teuer entsorgen muss als Sondermüll.
Mhm. Von was für Stoffen reden wir da genau? Also was sind jetzt diese Giftstoffe da drin?
Das sind Schwermetalle, Nickel und Vanadium in allererster Linie. Und wir haben vor 14 Tagen auch im Umweltausschuss darüber beraten im Landtag. Da wurde auch nochmal herausgestellt, dass die Vanadium-Nickel-Werte viel höher sind bei dem Shell, sogenannten Petrolkoks, der eigentlich gar nicht als Petrolkoks hätte eingestuft werden dürfen, als das, was in der Verbrennung beispielsweise bei Uniper in Gelsenkirchen passiert. Bei Uniper in Gelsenkirchen ist es aber so, das Kraftwerk weiß, dass da Schwermetalle bis zu einem bestimmten Grad drin sind und das Kraftwerk ist genau dafür zugelassen, wohingegen der Shell, sogenannter Petrolkoks, der als Müll aber klassifizieren ist, die Kraftwerke und die, aber auch die Bauindustrie ja gar nicht wussten, dass das so eine hohe Schwermetallbelastung ist. Zumindest ist es nicht deutlich geworden im Umweltausschuss vor 14 Tagen, ob es überhaupt eine Kenntnis dafür gab, wie die Analytik dafür aussah, also ob man weiß, wie hoch die Bestandteile dabei sind. Da gab es sowohl als auch, was uns aber sehr verwundert oder mich sehr verwundert ist, dass die Folien, die vor 14 Tagen präsentiert worden sind, bis heute uns nicht zugänglich gemacht worden sind. Also das scheint irgendetwas zu sein, wo man nochmal richtig nacharbeiten muss.
Das, was die Leute besorgt ist, wenn die hören Schwermetalle, Nickel, Vanadium, die fragen sich, was bekommen wir davon ab? Gerade in Gelsenkirchen gibt es ja dann auch diese Diskussion, sind die Krebsraten besonders hoch da im Umfeld der Industrieanlagen? Da gibt es viele besorgte Nachfragen. Das kriegen Sie, glaube ich, Herr Hübner, auch in den Bürgersprechstunden mit. So. Das hat auch das Unternehmen Uniper auch thematisiert. Die sagen dann natürlich, wir haben tolle Filteranlagen, wir kennen das Problem, das ist beherrschbar. Aber Fakt ist natürlich auch so, dass jetzt in Gelsenkirchen eigentlich das verbrannt wird, was als gefährlicher Abfall, Schrägstrich Sondermüll einzuschätzen ist. Und man fragt sich natürlich, ob in so einem dicht besiedelten Gebiet, wenn man da mal vor Ort ist und sich das anguckt, da sind die Anlagen ja direkt neben den Wohngebieten. Das wurde halt früher so gebaut und so geplant. Dann wurde
das Wohnbebauung. Waren
ja auch Wohnungen.
Ja, genau. Wohnen gab es ja auch. Genau. Ne? Also es war ja nicht nur ein Industriekomplex, so sondern man hat sich ja auch um die Menschen da gekümmert. Ja. Und Feber war auch Anbieter von Mietwohnungen und die in direkten Umfeld da sagen. Und da hat der Ulf Meinke völlig recht, wenn er sagt, die Leute wohnten da direkt da dran. Aber das ist bei Prosper in Bottrop auch. Da geht es wiederum um den Shell-Petrolkoks. Und da haben wir ja tatsächlich Überschreitungen bei Schwermetallen, die aus der Kokerei kommen halt. Und da wird der Petrolkoks von Shell eingesetzt. Und ob die das vorher wussten oder nicht, das ist ja genau die spannende Frage, was dann ArcelorMittal da gemacht hat. Ne?
Jetzt hat man in der Tat bei BP ja schon auch reagiert, muss man natürlich auch zugestehen. Das ist jetzt auch nach der Berichterstattung, nach Nachbohren von Landtagsabgeordneten und Fassungen in Ausschüssen, aber auch natürlich bei uns durch die Presse, gibt es jetzt eine deutlich genauere Erhebung dessen, was da am Filter passiert sozusagen, wenn verbrannt wird. Die Daten werden ins Internet gestellt. Es gibt jetzt da schon eine deutlich höhere Transparenz. Daran sieht man, glaube ich, auch, dass was bringt, wenn wir darüber sprechen, über diese Themen und sie immer wieder aufgreifen.
Ja, und was ich noch ergänzen will, ist da vielleicht das BP und die Befassung damit, die ja auch bei euch hier in der Zeitung gelaufen ist, halt ja auch dazu geführt hat, dass der Petrolkoks jetzt anders eingestuft worden ist von Shell, der sogenannte Petrolkoks. Und das Umweltministerium jetzt ja einräumen muss, dass das ein Stoff ist, der eben nie hätte als Petrolkoks eingestuft werden können halt. Und ich glaube, hätten wir da dieses Engagement nicht für die Menschen vor Ort, die in den Wohnungen leben und in der Umgebung leben, an den Tag gelegt, dann wäre das, glaube ich, lange noch gut gegangen mit der sogenannten Petrolkoksverbrennung von Shell in ganz vielen Orten. Und was wirklich überraschend ist, ist ja nicht nur, dass sie anmoderiert die STEAG das zum Einsatz gemacht hat, sondern dass es an über 20 Orten in Nordrhein-Westfalen zum Einsatz gekommen ist, bis hin in die Bauindustrie. Und dass solche aufklärerischen Tätigkeiten, glaube ich, ganz notwendig sind halt, um den Konzernen auch zu zeigen, dass das so nicht geht.
Aber um da jetzt nochmal den Vergleich Shell-BP zu machen, also in Gelsenkirchen, wir haben es schon mal einmal erwähnt, da wird halt noch das verbrannt. Ne? Also das regt halt viele Leute auch auf. Es gab ja auch im Rat der Stadt Gelsenkirchen, gab Sitzungen dazu, auch den Appell, stoppt die Ölpelletverbrennung, also da wird es Ölpellets genannt, in dem Fall Gelsenkirchen, ja. Auf der Ebene Shell wurde es als Petrolkoks, vermeintlicher Petrolkoks deklariert. In Gelsenkirchen die Diskussion darum, warum macht man das überhaupt noch? Gut, meine Wahrnehmung ist, man spielt ein Stück weit auf Zeit, das Unternehmen, weil man halt die Perspektive hat, dass diese Kohlekraftwerke eh vom Netz gehen und man den Standort umbauen wird auf ein Gaskraftwerk. Da kann man dann so eine Sache nicht mehr machen. Damit ist das Problem eh dann irgendwann gelöst, in Anführungsstrichen. Aber bis dahin habe ich zumindest ein gewisses Verständnis, wenn man halt sagt, das ist schwierig oder vielleicht kritisch, warum man das überhaupt noch bis dahin so durchzieht.
Aber 2022 geht das Uniper-Kraftwerk definitiv vom Netz und wird durch ein Gaskraftwerk ersetzt. Was vielleicht dann auch nicht jeder weiß, ist ja, dass man ganz viel Dampf und ganz viel Prozesswärme auch und Druck benötigt, vor allen Dingen für die chemische und petrochemische Anlage und dann geht das entsprechend nicht mehr. Wo ich BP aber wirklich loben will, ist für den Aspekt halt, dass sie eine ganz hohe Transparenz da mittlerweile verfahren und dass die Grenzwerte Vielfaches unterschritten werden. Ich habe mir selber mal die Analytik angeschaut bei denen und habe mal dann eine Begehung gemacht. Das ist wirklich viel, viel besser geworden, auch wenn es um Fackelaktivitäten geht, was wir ja zuletzt auch hatten und was da zu Ängsten immer wieder führt der Menschen, dass da plötzlich eine Fackelaktivität ist, weil irgendetwas abgesteuert wird oder weil es eine Fehlfunktion im Betrieb gibt. Und das ist im Fall Shell überhaupt noch nicht zu erkennen.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal mit dabei seid. Wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert uns doch einfach bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens, zum Beispiel Spotify, oder gebt uns eine Bewertung bei Apple. Und wenn ihr selbst mal einen Themenvorschlag für uns habt oder ihr uns Feedback geben möchtet, schreibt uns gerne eine Mail an hallo@nahunddirekt.de. Jetzt geht es weiter mit der aktuellen Folge.
Letzten Endes ist man doch darauf erst gekommen aufgrund von einer Korruptionsaffäre.
Das ist absolut richtig. Also im Grunde der Ausgangspunkt für diese Gesamtdiskussion und diesen Blick auf Frage, wie läuft das da in den Raffinerien? Da ist tatsächlich sozusagen die Keimzelle eine Korruptionsaffäre und da ist halt in der Vergangenheit bei BP richtig was schiefgelaufen. Das sagen die auch selber. Die sagen, dass sie Opfer von krimineller Energie wurden. Also das ist diese Sache, die wir vorhin erwähnt hatten, was dann auch zum Beispiel damit dieser Tongrube bei Schermbeck zu tun hatte. Also da ist über Jahre hinweg halt dieser Ruß angefallen. Dann halt die Frage, wie kriegen wir es vom Hof? Und es konnte halt offenbar nicht alles in Kraftwerken verbrannt werden. Es wurde zumindest nicht alles in Kraftwerken verbrannt. Und dann hat man Firmen engagiert, die haben gesagt, wir kümmern uns, wir schaffen das weg. Und die haben es dann halt auf nicht sachgerechte Weise getan, beziehungsweise illegal, dann halt unter anderem in diese Tongrube bei Schermbeck gepackt. Und das ist natürlich eigentlich unfassbar, dass das in einem hochindustrialisierten Land bei einem Weltkonzern wie BP so passiert und über Jahre hinweg scheinbar nicht auffällt. Gut, da wurde ja auch dann geschmiert. Da gab es eine Aufarbeitung, da gab es auch eine strafrechtliche Aufarbeitung, Klammer auf, anders als bei Shell. Da sind wir jetzt sozusagen in der Aufklärung auch viel weiter. Da gab es Urteile vom Bochumer Landgericht.
Aber schon richtig, die Logik ist schon die gleiche, weil dann auch wieder behauptet worden ist, die Vanadium- und Nickelwerte, die Schwermetallwerte, wären nicht erreicht worden. Und dann ist das in eine Tongrube verfrachtet worden, die ja gar nicht Zulassung hat, um diese schwer belasteten Materialien aufzunehmen. Aber behauptet worden ist das durch einen Dritten, nicht durch BP selbst. BP sagt selber, wir haben das einem Dritten übergeben. Dieser Dritte hat dann das in illegaler Art und Weise entsorgt und die Tongrube hat entsprechend nicht die Zulassung, um diese schwer metallbelasteten Stoffe dann entsprechend aufzunehmen. Und das Problem ist letztlich das gleiche, aber es ist vielleicht nicht durch BP direkt ausgelöst, aber der Stoff, der da entstanden ist, weil ja nur bis zu einem bestimmten Grad die Verbrennung auch zugelassen ist in Scholven, ist letztlich die gleiche Logik wie bei Shell, wo jetzt auch aufgefallen ist, dass die Werte, glaube ich, ein Vielfaches höher sind und Shell auch ein Interesse daran haben muss, wie ich finde, die Analytik dann auch zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube auch, dass sie die haben, wie die bei BP ja auch vorhanden ist. Also das ist ja eher eine Frage, ob die veröffentlicht wird und aus welchen Gründen das jetzt nicht veröffentlicht wird. Ob sie selber die Bedenken haben bei Shell, dass sie da stärker Angst auslösen. Ich behaupte, die müssen mit viel stärkerer Transparenz begegnen, damit wir die Industrieakzeptanz im Land nicht verlieren.
Herr Hübner, die Themen Shell und BP sind ja auch im Landtag schon aufgetaucht. Was wurde denn da in der Vergangenheit alles falsch gemacht? Also wie konnte es sein, dass da zig Jahre lang Giftstoffe als, ich nenne es jetzt mal, normale Brennstoffe verarbeitet worden sind?
Es gab eine Zulassung für den sogenannten Petrolkoks von Shell und der ist daher zig Jahre lang als normaler Brennstoff eingesetzt worden. Und ich will das nochmal auf den Punkt bringen, wenn der normal als Regelbrennstoff eingesetzt wird, bekommt die Firma Shell dafür Geld. Ist das Müll, muss Shell dafür Geld bezahlen, dass das entsorgt wird. Und ich glaube, das macht ja deutlich, welches Interesse dahinter steckt, das nach Möglichkeit als Regelbrennstoff weiterhin einzusetzen und entsprechend nicht einzusetzen als Sondermüll.
So. Man muss da vielleicht so sagen, dass es die Bezirksregierungen sind, die eine Genehmigung dafür erteilen, die jeweiligen, also bei Shell Köln, dann beim Kraftwerk ist es, glaube ich, Arnsberg.
In Herne ist es Arnsberg, die Bezirksregierung.
Es gibt da die verschiedenen Ebenen. Auf jeden Fall ist es am Ende immer die Bezirksregierung. Da ist dann wiederum die Aufsichtsbehörde das Land,
Umweltministerium.
Also insofern ist es am Ende, gibt es eine behördliche Genehmigung dafür. Die Frage ist auch immer, welche Daten stellt vorher das Unternehmen zur Verfügung oder ist da vielleicht auch eine Bezirksregierung zu lasch vorgegangen oder zu blauäugig oder wollte man vielleicht auch einfach, dass das einfach so läuft, sagen wir so. Industrie als solches ist ja jetzt auch erstmal ganz gut. Das bringt Arbeitsplätze. Man braucht auch die Kraftstoffe. Da gab es vielleicht auch eine Art Einvernehmen, aber es muss halt sauber gemanagt halt, sein.
Wie wird das kontrolliert?
Also. Genau, und die entscheidende Frage ist, glaube ich, tatsächlich der Kontrolle. Und wenn wir sozusagen nur Schönwetterkontrollen haben, also Kontrollen dann beispielsweise haben, wenn diese Brennstoffe nicht eingeführt werden in die Verbrennung und die Bezirksregierung dann angekündigt kommt und das dann prüft, dann kommen wir in die Probleme, dass die natürlich die Kraftwerksbetreiber immer sagen können, bei uns kommt aus dem Schornstein oben nichts raus. Aber weil es im Prinzip nur eine Schönwetterkontrolle ist, weil die bösen Stoffe sozusagen nicht zum Einsatz gekommen sind. Und das ist, glaube ich, ganz dringend der Aufklärung auch notwendig, dass das Umweltministerium da mehr tun muss. Ich finde, die tun da zu wenig. Da wird überhaupt nichts für die Transparenz getan, sondern es wird da in der Tat eher gemauert. Ich habe gerade schon mal das Beispiel gesagt, vor 14 Tagen Foliensatz präsentiert, den ich hinterfragt habe. Und jetzt bekomme ich den 14 Tage lang nicht. Das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr merkwürdig, weil es natürlich ein hohes Interesse da gibt und der Ruf Meinkart für euch recht, das rufen quasi täglich bei uns Leute an, die sich beeinträchtigt fühlen durch Bottrop, durch Steag in Herne, durch andere Orte, aber auch in der Bauindustrie, wenn wir das in der Ziegelindustrie im Einsatz haben, ist ja in der Tat die Frage, wie viel der Stoffe in der Ziegelindustrie dann im Ziegelwerk tatsächlich dann überdauern. Jetzt will ich den Vergleich bewusst nicht mit Asbest machen halt, aber ich stelle es trotzdem mal in den Raum. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie so eine Ziegelwand abtragen? Wer prüft denn dann, wie viel von den Reststoffen da drin noch tatsächlich sind? Und müssen Sie das einer bestimmten Sondermüllverwendung dann im Prinzip überführen? Das sind schon Fragen halt, die die Leute sich stellen und wo es, glaube ich, ein viel höheres Interesse geben muss, das aufzuklären. Aber es ist ein knallhartes wirtschaftliches Interesse der Akteure, die Industrie in Nordrhein-Westfalen betreiben, der dahinter liegt, ob etwas als Regelbrennstoff eingesetzt wird, wo man Geld für bekommt, oder ob das tatsächlich Müll ist, was sie in eine Deponie bringen müssen oder was sie in bestimmten Maße dann noch verbrennen dürfen oder in Sondermüllverbrennungsanlagen zuführen müssen, die dafür dann eine entsprechende Auslastung auch haben. Ist ja auch interessant, habe ich auch erst gelernt, dass das dann gekapselt wird, der Stoff halt in so einer Sondermüllverbrennungsanlage, also wo sie gar keine Chance haben, dass irgendwas emittiert und das dann verbrannt wird. Das sind ja ganz andere Verbrennungswege, als das im normalen Regelkraftwerk zum Einsatz zu bringen. Und die Leute machen sich zu Recht Sorgen, klar.
Wolltest du noch was sagen oder weil du gerade?
Ja, es gibt ja viele Sachen noch dazu zu sagen. Ja, also sagen wir mal, ein interessanter Punkt ist natürlich auch, dass die Staatsanwaltschaft Köln jetzt im Fall Shell gesagt hat, sie sehen keinen Anfangsverdacht.
Genau, da wollte ich jetzt
das
auch.
Das hatte in der Tat mich zunächst mal verblüfft. Man hat ja immer so als Journalist so ein Bauchgefühl und denkt dann, das könnte in die eine oder in die andere Richtung gehen. Der Bauch hat eigentlich dafür gesprochen, dass man denkt, da kommt noch was, zumal die Ministerin gesagt hat, dass in nicht dafür zugelassenen Kraftwerken die Verbrennung stattgefunden hat. Das heißt ja, es ist etwas falsch gelaufen. Jetzt ist halt die spannende Frage, die Argumentation der Staatsanwaltschaft, es gab eine juristische Neubewertung des Tatbestandes sozusagen, weil es ja über die Jahre hinweg diese Verbrennung gab und dann ja irgendwann, also jetzt ist man auf Seiten des Ministeriums zur Einschätzung gekommen, das ist gefährlicher Abfall, muss also in die Sondermüllverbrennung. Man kann natürlich Leute nur dafür habhaft machen, wenn sie etwas zu einem Zeitpunkt falsch gemacht haben und die gesetzlichen Grundlagen auch dementsprechend waren. Also wenn man jetzt ein neues Gesetz hat, kann man nicht nach einem neuen Gesetz jemanden dafür verurteilen, wenn es in der Vergangenheit anders war. Ne? Das ist völlig nachvollziehbar. Aber trotzdem, ja.
Ein bisschen schwierig finde ich das, weil Shell hatte ja ein wirtschaftliches Interesse, den Eindruck weiterhin so zu erzeugen, dass das als Regelbrennstoff eingesetzt werden kann. Und die Messungen, da will ich mal die Kraftwerksbetreiber beim Shell Petrodkoks in Schutz nehmen, die werden natürlich dann auch nur in der Art und Weise gemacht, wenn ich eine Annahme habe, dass es eine höhere Belastung ist, dass ich das dann auch entsprechend nur so zufahre. Also da will ich die ein Stück weit in Schutz nehmen. Aber das Interesse, das als Regelbrennstoff weiterhin eingestuft zu haben, das ist ja ganz klar bei Shell. Und ich finde, da muss man auch nochmal weiter hinterfragen, inwieweit da, auch eine Staatsanwaltschaft im Übrigen, finde ich, muss da weiter fragen, inwieweit da nicht der wirtschaftliche Vorteil ganz klar gegeben ist. Und deshalb wundert mich das auch, dass der Verdacht so ganz lapidar aus meiner Sicht da abgetan wird. Aber dass es zu einer anderen Bewertung gekommen ist im letzten Jahr, das ist ja schon mal gut, das ist schon mal ein erster Erfolg, so würde ich sagen, aber das nochmal genau herauszuarbeiten, das ist nochmal Aufgabe jetzt.
Zumal ja dann bei einem Strafverfahren einfach ganz andere Dinge auch zutage kommen. Ne? Also es gibt dann ja einen ganz anderen Apparat, der läuft sozusagen Und es wird natürlich viel genauer geguckt. Also als Journalist kann man viele Fragen stellen. Ob man auf jede Frage eine Antwort bekommt, sei dann dahingestellt. Ein Abgeordneter hat noch ein paar mehr Möglichkeiten, aber ein Strafermittler hat exorbitant mehr Möglichkeiten. Und man hat ja gerade am Fall BP auch gesehen, dass es dann da durchaus Thematiken gab. Und hier waren wir bislang auch nur auf der Ebene des Anfangsverdachts. Und man hat ja hier schon sozusagen den Anfangsverdacht verneint. Nein. Wäre ja selbst bei einem Anfangsverdacht auch noch längst niemand verurteilt. Und würde man auch sagen, vor einer Vorverurteilung schützen und so weiter. Ne? Aber es ist ja sozusagen auf einer ganz frühen Ebene jetzt
direkt unterbrochen, ich würde sagen, worden.
Leider unterbrochen worden.
Ein bisschen ist der Punkt, die Stabsstelle Umweltkriminalität, die gibt es ja jetzt nicht mehr beim Umweltministerium. Ich glaube, dass man auch ein bisschen Know-how dafür braucht. Also es ist eine normale Staatsanwaltschaft. Die können natürlich immer ja alles. Natürlich, jeder kann immer alles, was, wenn er gerade in der Justiz in Deutschland im Einsatz ist. Aber natürlich hilft das, wenn man in solchen Zusammenhängen länger unterwegs war und ein bisschen Erfahrungen dann auch gesammelt hat, als wenn das jetzt so Stück für Stückchen und man sich selber der Frage wieder erschließen muss, rauskommen muss. Und von daher war das, glaube ich, auch ein Fehler, diese Stabsstelle Umweltkriminalität abzuschaffen durch die neue Landesregierung. Und das wäre, glaube ich, auch ein Punkt, wo das nochmal helfen würde.
Wir reden hier über Wirtschaftsstrafsachen und die Strafermittler in dem Bereich haben ganz oft in der Vergangenheit mit so Korruptionstatbeständen zu tun gehabt. Das sieht man ja auch im Fall BP. Darauf, es sind ja super komplexe Sachen. Und Korruption ist was ganz anderes als so eine Umweltkriminalität, wo es um Abfälle geht, um Abfallgesetzgebung und so weiter. Und da die Expertise auch bei den Ermittlern zu stärken, das wäre, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt, einfach wenn man sagt, das ist einer Gesellschaft wichtig, dass man da genau drauf guckt, dann sozusagen Korruptionstatbestände, es ist ja immer, geht es ums Geld, ne? Aber hier geht es ja dann bei dem Umweltbereich auch um hohes Gut.
Nachhaltigkeit
Es geht um Nachhaltigkeit und man, dieses Schlagwort, was gerne vom jetzigen Wirtschaftsminister immer gesagt hat, der Entfesselung, also da muss man aufpassen, dass die Entfesselung nicht in die verkehrte Richtung geht halt. Also dass man bestimmten Sachen wegschauen will, sondern man muss auch bei bestimmten Sachen hinschauen, damit eine Akzeptanz auch hoch bleibt und die Leute nicht mit Fragen rausgehen und sagen, wurde denn da was Schlimmes verbrannt? Was kommt dabei raus? Solche Fragen stellen sich ja die Menschen mittlerweile zunehmend viel, viel stärker, als es früher getan haben.
Was wir bis jetzt noch gar nicht wirklich thematisiert haben, ist halt auch die Leute, die mit dem ganzen Kram in Kontakt gekommen sind, diese Mitarbeiter, die davon nichts wussten. Das heißt, sie hatten keine Schutzkleidung an, haben sich immer gewundert, warum das so extrem stinkt, was sie da rausholen. Also, dass sie Hautreizungen bekommen haben, Übelkeit. Ulf, da hast du ja auch mit Mitarbeitern mal gesprochen. Was haben die denn so genau erzählt?
Ja, ich habe Wilfried Koos getroffen. Wir haben uns dann auch mal die Umgebung da angeguckt am Kraftwerk. Klar, wir haben da natürlich auch ein Foto gemacht für die Zeitung, damit man das sozusagen publik macht. Er war halt Lokführer. Es ist nicht so, dass er jeden Tag die Sachen gefahren hätte. Er war auch im Betriebsrat aktiv, muss man auch dazu sagen. Ist jetzt auch bei den Grünen aktiv, muss man auch dazu sagen. Aber er kann es halt aus eigenem Augenschein berichten und macht das auch dann halt sehr plastisch, dass er dann sagt, als wir dann da die Türen geöffnet haben, da blieb ihm der Atem weg. Und er hat auch noch einen Kollegen, der es auch so erzählt. Die haben halt das Material, was dann von Shell nach Herne gebracht wurde, per Zug wurde es dann dahin gebracht, dann wurde es verladen, dann wurde es offenbar gemischt mit den Kohlen und dann wurde es über ein Förderband zum Kraftwerk transportiert und dann da verbrannt. Also und sozusagen bei dem Mischen, also da hatte man halt erstmal die pure Menge von den Raffinerierückständen und dann halt die Kohlen und dann wurde es zusammen vermengt und am Förderband rein in die Verbrennung. So, und das Problematische aus meiner Sicht ist halt, dass man die Leute, so sagen sie es zumindest, überhaupt nicht darüber informiert hat, was die da transportieren. Die mussten davon ausgehen, das ist ein Regelbrennstoff, das ist so eine Art Kohle. Die haben das selber gemerkt, dass es keine Kohle ist, aber dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt. Ja, es ist.
Und da ist es dann wieder ein Problem der Einstufung. Ja, halt. Wenn das dann eben, wenn das als Regelbrennstoff eingestuft worden ist, dann ist das ein anderer Arbeitsschutz, als wenn sie da mit Müll hantiert hätten. Und das ist ja das, was der zu Recht dann in Frage stellt halt. Und da sind wir dann ja auch wieder bei der Ausgangslage, ob nicht einer ein Interesse hatte, das dauerhaft als Regelbrennstoff, damit er nicht sich die teure Entsorgung spart, dann auf den Weg gebracht zu haben. Und dabei geht es ja auch vor allen Dingen um die Situation in Herne, weil das ja die Eisenbahn auch war, die ja da gefahren hat, die
Wanner-Herne-Eisenbahn.
Und das ist natürlich etwas, wo wir auch nochmal nachbohren, weil der Arbeitsschutz natürlich in den Betrieben und die Betriebe auch eine Verantwortung für ihre Mitarbeiter haben und das auch entsprechend nachweisen müssen halt. Und ich finde auch, dass auch eine Verantwortung hat gegenüber den Mitarbeitern, dann mal zu fragen, was liefert ihr uns denn gerade an? Ist das denn überhaupt das, was wir glauben, dass es das ist halt? Und wenn ich vielleicht eins nochmal sagen darf, dieser sogenannte Petrolkoks von Shell, der das letztlich gar nicht ist, der hat einen extrem hohen Wasseranteil. Das selbst in Braunkohle, also Braunkohle hat ja auch einen höheren Wasseranteil als Steinkohle. Und selbst da haben die dann gesagt, nach ein paar Jahren, wir setzen das gar nicht mehr ein, weil wir dann Schwierigkeiten mit der Brennwertsteuerung bekommen halt. Weil man mischt ja etwas dazu in so einem Steinkohlekraftwerk, was gar nicht so gut verbrennt wie die Steinkohle. Und da muss man ja auch gucken, welche Mischung man dabei hat. Zeigt dann ja letztlich dann auch nochmal, also dass man ja schon irgendwie ein Gefühl dafür hatte, dass das zumindest ein bisschen was Komisches ist, was wir da einführen, glaube ich. Und das muss das Unternehmen Interesse daran haben, das auch nochmal nachzuweisen, wie ich finde.
Beim Stichwort Unternehmensinteresse muss man ja auch sagen, die Stärk ist jetzt ein 100% kommunales Unternehmen. Die Stadtwerke sind da drin. Es wird von vielen ja auch kritisch beäugt, dass da die Kommunen so ein Geschäft betreiben. Und die Bahnhöfe Eisenbahn ist auch ein kommunales Unternehmen. Jedes Unternehmen müsste es machen, aber sagen wir so, ein kommunales Unternehmen erst recht, auch wenn das jetzt kein geschriebenes Gesetz ist. Also Arbeitsschutz muss eigentlich sowieso top sein, aber ich finde gerade auch kommunale Unternehmen müssen da ihrer Verantwortung gerecht werden und gerade auch natürlich Weltkonzerne wie BP und Shell, das sind ja keine Pommesbuden, sondern da muss einfach alles stimmen.
Herr Hübner, wie sehen Sie das denn überhaupt, dass da Kommunen quasi direkt dran beteiligt sind?
Also ich finde übrigens kommunale Energieversorgung richtig gut und richtig klasse, weil ich es richtig finde, dass wir insbesondere in der Energieerzeugung uns nicht komplett davon abhängig machen, dass nur große Konzerne Stromerzeugung machen, weil ich glaube, dass es auch dafür eine viel höhere Akzeptanz gibt, auch bei den in Fragen, wenn wir auf viel stärker auf erneuerbare Energien gehen wollen, halt, dass der Stadtversorger um die Ecke eine viel höhere Akzeptanz und Glaubwürdigkeit für seine Entscheidung hat, dass die Stärk eine kommunale Beteiligung geworden ist, auch um die Energiewirtschaft stabil zu halten, weil es da auch ein wirtschaftliches Interesse von vielen Städten im Ruhrgebiet gegeben hat. Das ist so, das ist aber schon ein paar Jahre her, dass die Stärk das auf den Weg gebracht hat und dass man so stark in der Kohle gegangen ist damit, also in die Steinkohle. Ich glaube, da haben wir gerade in den letzten Jahren so einen kolossalen Umbruchprozess oder so einen manifesten Umbruchprozess, dass das vielleicht vor 10 Jahren noch gar nicht absehbar war. Ich glaube, das war so etwa vor 10 Jahren, als die Kommunen eingestiegen sind bei der Stärk. Übrigens die Diskussion, ich komme ja aus Gladbeck und Gelsenkirchen, Bottrop und Gladbeck haben ja im Prinzip auch mit der Emscher-Lippe-Energie, nicht im Prinzip, sondern auch ein eigenes Stadtwerk. Da gab es natürlich auch die Diskussion, ob man sich dem da beteiligen möchte halt. Aber da ist natürlich eine Frage, inwieweit man die wirtschaftliches Engagement der Stadt man haben wollte und inwieweit sich das ausgezahlt hat. Das übrigens sowohl bei der Stärk wie bei jedem kommunalen, was ja auch eine kommunale Beteiligung ist, wie bei jedem anderen Unternehmen, der Arbeitsschutz nicht davon abhängig sein kann, halt wer der Besitzer ist. Ich glaube, das muss außer Frage sein. Also auch bei Asselor in Bottrop, was ja früher auch Prosper eine Ruhrkohle Beteiligung war, da darf nicht in Frage stellen, halt, dass der Arbeitsschutz bei Kommunen besser ist als bei anderen. Aber der Eindruck, da will ich dem Ulf Meinke schon zustimmen, darf auf keinen Fall entstehen.
Mhm. Stichwort Asselor, da ist ja auch im Grunde auch die Frage zu stellen, ob nicht die Kokerei geschädigt wurde, wenn die da nämlich Petrolkoks bekommen haben und als solches deklariert. Und das ist gar nicht dieses Material. Ne? Die setzen das dann so ein. Also zumindest ist mal zu hinterfragen. Also wer werden jetzt alle in einen Topf geworfen, so nach dem Motto böse Kokerei. Die verbrennen das dann ja am Ende. Klar, kriegen es dann die Leute auch dadurch mit und vielleicht auch ab. Aber wer da sozusagen der Schädiger ist und der Geschädigte, das ist schon mal noch eine spannende Frage.
Da ist nochmal die Frage des Brennwerts auch. In der Kokerei ist man darauf angewiesen, dass man auch einen ordentlichen Brennwert hat. Und wenn man etwas da reinfährt, was gar nicht so einen hohen Brennwert hat, dann behaupte ich erstmal hätte man es wissen müssen. Wenn man es nicht weiß, muss man sich ja irgendwann mal wundern, was das für ein schlechtes Material ist, was man da reingefahren hat. Und die Fragen, da muss Asselor ein Interesse dran haben, da muss Shell ein Interesse dran haben, da muss die Stärk ein Interesse dran haben, dass ausgeräumt werden kann, dass die das zu irgendeinem Zeitpunkt wussten.
Vielleicht nochmal Stichwort Aufklärung. Es gibt Untersuchungsausschüsse im Landtag, monatelang Hacker-Affäre, Untersuchungsausschuss.
Der hat übrigens auch was mit Umweltkriminalität zu tun, nämlich mit der Einstellung der Sache, dass die Stabstelle Umweltkriminalität ist. Also das ist der gleiche parlamentarische Untersuchungsausschuss. Und zu dem Thema kommen die erst noch. Die sind gerade erst bei Frau Schulze-Vöcking immer noch im Einsatz.
Ja, aber die Frage ist ja durchaus naheliegend, sich mal Gedanken zu machen, ob man nicht auch einen Untersuchungsausschuss Petrolkoks bräuchte, ne?
Ob das dann als Petrolkoks oder ob man das über die Stabstelle Umweltkriminalität machen kann, da müssen wir nochmal abwägen, das stimmt. Aber letztlich gibt es einen Ausschuss, parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Thema Hacker-Affäre und der um den Teil eigentlich erweitert worden ist, aber der Teil B ist noch nicht erarbeitet. Man hat sich noch nicht auf den Weg gemacht, sich in der Frage zu stellen und das ist schon eine spannende Situation, dass man sich lieber darüber unterhält, ob die Großmutter von Frau Schulze-Vöcking den DVD-Player richtig bedient hat, um sich eine Rede anzugucken von ihrer Enkeltochter und dass wir so weit erstmal gar nicht kommen. Das ist schon spannend, warum das so ist.
Ich will jetzt nicht wie ein Verschwörungstheoretiker klingen, ne? Aber
hält hört man sich so an, ne?
nein, aber hält man sich dann wegen der kommenden Kommunalwahlen bei dem Thema vielleicht auch ein bisschen bedeckt?
Also ich halte davon gar nichts, sich länger davon politisch bedeckt zu halten, weil es immer darum gehen muss, dass wir eines wollen, dass es hier eine hohe Industrieakzeptanz gibt und dass so, wie das beim alten Faeber-Konzern auch war, dass es ein Verständnis dafür gibt, dass wir hier Industrie brauchen. Und das kann ich nicht in Frage stellen bei den Kommunalwahlen, nur weil es die dann gibt halt. Und das nach hinten anstellen, weil ich glaube, das ist, was wir mittlerweile haben, wo wir in schlechte Akzeptanzwerte für die Industrie entsprechend kommen halt. Und das mache ich nicht von kommunalen Landtags- oder Bundestagswahlen abhängig. Ich kämpfe da sehr für. Ich kriege nicht nur freundschaftliche Anrufe, will ich dadurch auch sagen, weil dann auch sagen, ja, muss man da so laut werden halt. Ich finde schon, dass wir so laut werden müssen dabei, weil es geht um Vertrauen. Und Vertrauen ist was ganz Wichtiges.
Zumal auch die Unternehmen feststellen, dass man kann ja nicht auf Dauer ein Geschäft betreiben, was keine gesellschaftliche Akzeptanz hat, wo sich, weiß nicht, die Leute am Werktor festketten würden. Ich überspitze jetzt mal, aber es gab bei Kernenergie gab es das. Jetzt haben wir eine Diskussion bei der Kohle, die Frage, ob die Leute vom Hambi jetzt demnächst nach Datteln ziehen und da, gut, Hambi waren dann Baumhäuser, bei Datteln wird man sich dann was anderes ausdenken, aber sozusagen gegen ja, ein Teil oder manchmal auch ein Großteil der Gesellschaft, Industrie zu betreiben, das funktioniert halt nicht. Ne? Bei den Windrädern hat man ja auch die Diskussion, wenn ich jetzt ein Windrad vor der eigenen Haustür habe, dann muss ich auch etwas davon haben. Dann denkt man ja darüber nach, ob man die Menschen finanziell ein Stück weit dran beteiligen kann, wenn die sich vielleicht an dem Landschaftsbild stören oder diese Schatten sehen. Also man muss die Leute ja plump vielleicht mitnehmen, sagt man immer so schön, aber du kannst es halt nicht gegen die Leute machen. Und ich glaube auch, gerade wo da sich ja viele Menschen dann auch über die sozialen Medien stärker mobilisieren können, man kann sozusagen wegdrücken, wegschweigen und sagen, ja, fällt schon nicht auf, geht, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr.
Und bei Windenergieanlagen ist das ja ganz anschaulich. Also wenn sie die Leute in der Umgebung nicht dran beteiligen, halt, dann haben sie auch häufiger Probleme mit den Genehmigungsverfahren, beziehungsweise dann werden die auch länger entsprechend gesetzt halt, wo es übrigens dann auch schwierig ist, von Wahl zu Wahl überhaupt nur zu denken, halt, weil manchmal Genehmigungsverfahren ja länger dauern, als der Wahlzyklus ist, den wir so haben. Das muss man ja auch wissen. Da muss man sich ja auch bewusst machen. Von daher auf eine Wahl zu gucken, das wird da nicht weiterhelfen. Aber ich finde das immer richtig, die Menschen direkt daran zu beteiligen. Und bei den Windräder-Beispielen ist das so, dass ich mich sehr dafür eingesetzt habe in den letzten Jahren halt, dass es dann auch eine Beteiligungsmöglichkeit an den Gesellschaften für die Bürger direkt gibt und dass das entsprechend nicht bei irgendeinem Konzern ausschließlich ist, sondern, und dafür sind Stadtwerke übrigens auch außerordentlich hilfreich, dass sie das so tun, weil dann auch derjenige sofort sehen kann, aha, das ist mein Stadtwerk, was sich da beteiligt und ich habe auch noch eine Möglichkeit gehabt, mich an der konkreten Anlage zu beteiligen. Dann sehe ich auch, dass wir einen Energieumbau ganz, ganz ernst nehmen.
Wenn man sich jetzt aber auch einmal überlegt, dass gerade im Ruhrgebiet sehr viele Emissionen durch die Industrie entstehen und da im näheren Umkreis von Kohlekraftwerken ja auch Menschen leben, ist da nicht auch ein wenig unverantwortlich, solche Giftstoffe, wie sie nun einmal bei Verarbeitung von Rohöl entstehen, direkt in die Luft zu blasen? Gerade auch, wenn man überlegt, dass die Krebsstatistiken zeigen, dass die Erkrankungen in Gelsenkirchen besonders hoch sind. In Form von Bürgerinitiativen wird sich ja auch dagegen gewehrt.
Also 2022 wird die Verbrennung ja definitiv beendet sein, weil das Kohlekraftwerk dann nicht mehr am Netz sein wird. Grundsätzlich ist das so, dass wir bei Kraftwerken, wenn da verbrennt wird, dass es ja auch eine Frage ist von Temperaturen und insbesondere, ob da irgendetwas entsteht. Und die Temperatur muss da möglichst, mal einfach gesagt, möglichst hoch sein dafür. Und dann gibt es Zulassungen für solche Zusammenhänge, dass das dann noch in dem Kraftwerk verbrannt werden darf. Und bei BP ist das ja auch so, wenn die Grenzwerte, die ich jetzt auswendig gerade nicht drauf habe, aber wenn die überschritten werden, dürfen die auch der Verbrennung da nicht zugeführt werden. Das heißt, es ist ja nicht in der Regel so, dass da immer dort das verbrannt wird, sondern es ist ein Grenzwert, den müssen die über die Analytik nachweisen, den machen die auch Transparenz, ob der erreicht worden ist oder auch nicht erreicht worden ist. Das hängt mit der Rohölqualität auch zusammen oder wo das Rohöl genauer gesagt herkommt und nur für den Fall wird das entsprechend verbrannt. Die Frage der Krebsrate nehme ich aber bei uns in der Gegend ziemlich ernst, weil sowohl die Umweltverwaltung in Gelsenkirchen damit, wie ich weiß, betraut ist, mal zu schauen halt, wo das denn entsprechend herkommen kann, als auch die in Gladbeck sehr genau da schauen halt, wo das entsprechend herkommen kann. Ich hoffe nicht, dass es da den Zusammenhang gibt, weil dann hätten wir tatsächlich ein Problem nochmal.
Wichtig ist vielleicht das Stichwort Kontrollen nochmal, auch wie dann kontrolliert wird und ob angekündigt kontrolliert wird. Also man kann Anlagen ja auch so oder so fahren.
Gerade schon mal gesagt, schön Wetterkontrolle. Kontrolle.
Ja, genau. Das wird natürlich auch nicht gerade das Vertrauen sowohl in die Behörden als auch in die Industrie verstärken, wenn man den Eindruck hat, ja, da wird lasch kontrolliert.
Wir alle drei hätten doch wahrscheinlich die Anforderung so und hätten auch die Erwartung, als ich mich dem Thema zum ersten Mal so genähert habe, dass dann regelmäßig eine Person dahin fährt, die sich damit auskennt und dann sagt, jetzt gib mir mal deine Messwerte, die du hast von der letzten Zeit halt. Aber Leute, die sich damit auskennen, die beschreiben genau das Gegenteil und daher komme ich ja zu diesem Begriff Schönwetterkontrollen auch und das muss auch unbedingt ausgeschlossen werden halt von den Aufsichtsbehörden, dass es so etwas nicht sein kann, also dass man weiß, wann die kommen und dass man dann weiß, welche Stoffe da reingefahren werden in die Verbrennung und wenn man dann misst, na klar, dann hast man immer ein ordentliches Wert und sind die gerade weg, fahren wir dann halt den Dreck wieder rein.
So wie ich glaube, da müssen sowohl die Regeln stimmen, also sprich, es muss unangekündigt sein, es muss in der Taktung sein, die nicht alle 3 Jahre ist. Das gab es ja in bestimmten Bereichen bei den Messungen auch. Alle 3 Jahre und angekündigt, das ist für mich eigentlich fast keine wirkliche Kontrolle.
Richtig.
Und man muss, glaube ich, auch die Bezirksregierung, Klammer auf, das ist ja dann auch sogar der Staat, so stärken und so ausstatten und so ausrüsten, dass die auch in der Lage sind, auf Augenhöhe mit der Industrie zu agieren. Weil das kann man sich ja dann durchaus auch vorstellen. Da kommt vielleicht jemand, der nicht so oft mit Raffinerien zu tun hat. Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt eine Mutmaßung. Also das will jetzt auch nicht der Bezirksregierung zu nahe treten. Auf jeden Fall, die Industrie kennt natürlich ihre Anlage. Die wissen auch, was da passiert. Und dann kommt jemand von außen und guckt es sich an. Da liegt es nahe, dass man das vielleicht auch schöner darstellt, als es vielleicht dann in schwierigen Bereichen ist und so. Also sprich, da muss die Expertise einfach auch bei den staatlichen Kontrollbehörden dann da sein.
Und das gilt für alle Formen von Industrie, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Da haben wir ja zum Glück noch relativ viel von. Das gilt nicht nur für Raffinerien, sondern das gilt natürlich auch für die Stahlindustrie beispielsweise, die auch und für alle diejenigen, die irgendwas mit Verbrennung zu tun haben, dass da keine Stoffe hingebracht werden, die da einfach gar nicht reingehören.
Wir neigen uns jetzt langsam dem Ende unserer Folge zu. Ich würde gerne von Ihnen, Herr Hübner, und auch von dir, Ulf, nochmal wissen, was bei den beiden Fällen, also BP und Shell, ja auch bei der Entsorgung der Produktionsabfälle hätte besser gemacht werden können, beziehungsweise bis heute noch gemacht werden sollte.
Also bei der Firma BP, die will ich einmal loben, weil die Analytik und die Zurverfügungstellung der Daten vielfach besser geworden ist, dadurch, dass sie zum ersten Mal in die Kritik gekommen sind. Die haben übrigens eine ganz neue Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf den Weg gebracht im letzten Jahr, was auch richtig ist, was auch für solche Fragen wie das Abfackeln richtig ist, weil da sage ich auch immer, das reicht nicht mehr wie früher, einmal dem Abgeordneten Bescheid zu sagen und der sorgt schon dafür, dass es in eine Breite kommt. Da haben Unternehmen auch selber eine Verantwortung. Diese Verantwortung hat BP mittlerweile übernommen und macht sie dann auch. Beim Thema Shell ist das für mich völlig anders, weil das wirklich noch eine Blackbox ist, was sie da überhaupt getan haben, bis zu welchem Zeitpunkt die überhaupt wussten, was dort genau abgesteuert als Abfall produziert worden ist, ob das überhaupt in irgendeiner Art und Weise mal ein Wertstoff hätte sein können, so wie das dann behauptet worden ist und wo die Zulassung dann auch erzeugt worden ist. Da ist, glaube ich, noch ganz viel zu tun halt. Also da ist noch nicht so eine richtige Vergleichbarkeit. Nur klar ist, glaube ich, dass auch durch das Engagement von uns dann deutlich geworden ist, dass Shell zu einem Umdenken kommen musste, weil das Umweltministerium erkannt hat, nee, das ist gar kein Regelbrennstoff, das ist kein Wertstoff, sondern das ist Müll und dass die Umdeklaration in der zweiten Hälfte des letzten Jahres dann ja auch entsprechend erfolgt ist.
Ja, ich glaube auch, dass man die Fälle, dass es tatsächlich auch noch die Ebene gibt, wo man noch genau hingucken muss, analysieren muss, hinterfragen muss, insbesondere bei Shell, weil man da sozusagen in den Abläufen der Analyse jetzt auch öffentlich und im Landtag noch nicht so weit ist. Und dann muss man sich tatsächlich vielleicht auch mal konkret die Frage stellen, ob man bei Genehmigung, Kontrollen und Transparenz noch nachbessern oder sprich verschärfen sollte. Das ist ja nicht alles Landesgesetzgebung, das ist auch teilweise Bundesgesetzgebung, aber ich glaube, es lohnt sich schon, da auch einfach noch dran zu bleiben.
Und nicht weniger Kontrollen ist das Geheimnis, sondern eigentlich mehr Kontrollen und die Industrieunternehmen müssen da mithelfen. Und die müssen das auch spüren, dass sie da mithelfen können, weil auch für die gilt, diese Genehmigungen, die gehen nicht mehr von Wahl zu Wahl. Da haben wir einen anderen gesellschaftlichen Umgang mit. Mittlerweile und andere gesellschaftliche Prozesse, wo viel mehr Fragen ausgelöst wird. Und das ist nicht böse, dass gefragt wird, sondern es ist gut, dass gefragt wird. Und das muss, glaube ich, das bei den Unternehmen erkannt werden. Aber das muss auch das Umweltministerium erkennen und das Wirtschaftsministerium übrigens auch, weil es kann nicht um eine Entfesselung gehen in dem Sinne, dass wir weniger Fragen stellen, sondern die Fragen müssen schon beantwortet werden, die gestellt werden.
Gibt es denn eigentlich mittlerweile auch offizielle Aussagen von beiden Unternehmen, also von Shell und von BP? Was haben die zu den Fällen gesagt?
Also von BP gibt es Aussagen dazu und die haben auch nochmal ziemlich klar dargestellt, wo der Unterschied ist zwischen den Ölpellets und dieser und dem Zeug, was
Petrolkoks.
Sogenannten Petrolkoks, was niemals als Petrolkoks hätte eingestuft werden dürfen von Seiten von Shell. Aber die Interessenlage von Shell ist immer noch ziemlich defensiv. Das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, halt. Also.
Shell verweist natürlich darauf, dass sie Genehmigungen hatten und sich an die Regeln gehalten hatten. Das ist natürlich für Unternehmen auch immer eine Frage, ob es beispielsweise Schadenersatz oder Verursacherhaftungsfragen stellen sich da natürlich auch. Aber gut, da ist einfach sozusagen die Frage, was wurde genehmigt? Die Frage stellt sich natürlich an die Bezirksregierung. Also auch hier gibt es noch offene Fragen.
Es sind also noch ein paar Dinge offen und ja, man fragt sich auch, warum die Staatsanwaltschaft da in Köln nicht weiter ermitteln will. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Hübner, und auch bei dir, Ulf, für das tolle Gespräch und natürlich auch bei unseren Zuhörern da draußen. Die nächste Ausgabe von Nah und Direkt gibt es dann am kommenden Freitag. Macht's gut!